verehrt und verhasst, wie Benjamin Netanyahu prägender Politiker Israels wurde. Seit Dezember 2022 ist Benjamin Netanyahu zum dritten Mal israelischer Ministerpräsident. Solange wie er hat kein anderer das Land regiert. Seine rechtsnationalen Anhänger sind ihrem König Bibi treu ergeben. Dass er in Israel wegen Bestechung, Betrug und Untreue angeklagt ist, dass ein internationaler Haftbefehl wegen des Vorwurfs der Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazakrieg gegen ihn vorliegt, das rührt sie nicht. Aber auch jene, die ihn ablehnen, gestehen Netanyahu zu, dass er Ideologie, Machtwillen und den geschickten Einsatz von Medien zu einem dauerhaften Herrschaftsmodell verschmolzen hat. Wie Benjamin Netanyahu der Aufstieg zu einem prägenden Politiker Israels gelungen ist, das hat der Historiker und Journalist Josef Kreutoru jetzt in der ersten Netanyahu-Biografie in deutscher Sprache nachgezeichnet. Guten Tag, Herr Kreutoru.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Kreutoru, der Titel Ihres Buchs Das System Netanyahu. Hat es einen ideologischen Kern?
Absolut. Also Netanyahu ist ja von Haus aus sozusagen, von seinem Elternhaus her, rechtsgerichtet. Sein Vater war ein Vertreter der sogenannten revisionistischen zionistischen Bewegung, die ja schon in der britischen Mandatszeit eine ziemlich militante Position eingenommen hatte gegenüber den Arabern im Land. Die Revisionisten unter der Führung von Wladimir Zew Jabotinsky wollten einen jüdischen Staat, das hatten die damals schon klar artikuliert, im Unterschied zur Führung der zionistischen Bewegung, also zur mäßigen Führung. Und vor allem wollten sie einen jüdischen Staat zu beiden Ufern des Jordan erreichen. Mit dieser Auffassung im Elternhaus, und Netanyahu ist mit der Auffassung dann aufgewachsen, dass Israel ein möglichst großes Territorium haben sollte. Und erst nach 1967, als Israel die Palästinensergebieten, also die Westbank und den Gazastreifen und auch die Golanhöhen, kontrolliert hat, gab es überhaupt eine Möglichkeit, darüber zu reden, was machen wir jetzt mit dem Westufer des Jordan. Für die Revisionisten war das nur eine Teilverwirklichung ihres Traums von beiden Ufern des Jordans. Zumindest auf das Westufer des Jordan sollte man und darf man nicht verzichten nach dieser Leseart. Sie waren nicht speziell jetzt für die Revisionisten, sondern so dachte die israelische Führung auch lange nach 1967 und auch die regierende Arbeitspartei, die dort bis 1977 an der Macht war, hatte ja angefangen, die Westbank zu besiedeln und auch den Gazastreifen später.
Netanyahu hat den Siedlern weitgehend freie Hand gegeben. Aber Herr Kreutoru, Benjamin Netanyahu hat in seiner langen Karriere aber ja auch Kehrtwenden vollzogen. Also zum Beispiel die Anerkennung der Zwei-Staaten-Lösung in seiner außenpolitischen Grundsatzrede an der Bar-Ilan-Universität 2009. Wie vereinbaren Sie solche Momente des pragmatischen Einlenkens mit der Beschreibung eines ideologisch getriebenen Systems Netanyahu?
Also sein Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung war ein Lippenbekenntnis. Und es war wirklich nur so ein Blitz, der ganz schnell auch verschwand. Und seitdem hat Netanyahu immer wieder betont, dass er gegen die Zwei-Staaten-Lösung ist. Und diese Auffassung hat er auch schon als junger Mann vertreten, also schon als Student. Und später, als er sich als Terrorismus-Experte inszenierte, da gibt es aus meiner Sicht wenig Veränderungen. Und wenn man vom Pragmatismus spricht, dann ist das hier zwar in begrenztem Maße vorhanden, aber es endet nichts an dieser Konstante, an dieser Grundeinstellung, die er jetzt auch wieder wiederholt hat. Einen Palästinenserstaat in der Westbank, werde es mit ihm nicht geben.
Das letzte Kapitel Ihres Buchs handelt ja vom 7. Oktober 2023 und dessen Folgen. Was bedeutete der Überfall der islamistischen Terroristen und der folgende Krieg Israels in Gaza für dieses System Netanyahu?
Es hat dieses System auf jeden Fall nicht grundsätzlich gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen, sondern nur gegen die Prioritäten, die Netanyahu dabei gesetzt hatte. Der Kern des Protestes ging aus den Angehörigen der Geiseln, die ja gefordert hatten, dass ihre Befreiung an oberster Stelle auf der Prioritätenskala von Netanyahu gesetzt werden sollte. Netanyahu hat aber von Anfang an auch gesagt, dass die Freilassung der Geiseln eines seiner Kriegsziele ist. Also das Ganze war eher ambivalent und die Angehörigen der Geiseln konnten nicht so viel Protest mobilisieren gegen die Regierung, wie es denn schon gegeben hatte, als es losging mit der Justizreform, die Netanyahu und vor allem sein Justizminister bis heute nicht aufgegeben haben.
Benjamin Netanyahu argumentierte beim Gaza-Krieg natürlich auch mit der Sicherheit Israels. Und das ist ja tatsächlich auch die Aufgabe eines Staates, seinen Bürgern Sicherheit zu gewähren. Ist dieser Begriff der Sicherheit, hat der schon vor dem Überfall der Hamas auf Israel Wichtigkeit für sein System gehabt?
Auf jeden Fall. Aber es ist ja also das Argumentieren mit der Sicherheit als, politischer Trumpf ist ja in Israel bekannt auch sonst. Also es ist ja nicht Netanyahu-typisch. Netanyahu hat das einfach noch einmal entlang verschiedener Schienen intensiver dargestellt und auch propagandistisch. Also hat er zu der Bedrohung, vor der auch andere gewarnt hatten, also des palästinensischen Terrorismus, schon in den 90er Jahren noch Iran dazugeholt. Und am Anfang war es die Argumentation, dass die PLO, also die säkularen palästinensischen Befreiungs- und Terrororganisationen Israels Sicherheit, nicht nur Sicherheit, sondern Existenz auch bedrohen. Und später hat er das umgewandelt, nachdem das nicht mehr so relevant war. Und bei ihm hatten dann die islamistischen Organisationen auf palästinensischer Seite die PLO abgelöst. Aber es gibt da einen Unterschied, ob man nur von der Gefahr für die Sicherheit Israels spricht, wie das auch sonst etliche Politiker vor Netanyahu und auch immer in Israel getan haben, und ob man vor der Gefahr für die Existenz Israel warnt. Und das tut Netanyahu. Das tut er schon seit den 90er Jahren. Und er hat eben vor allem den Faktor Iran, den er zu einem besonders großen Feindbild aufgebaut hat, hinzugefügt und ist dabei geblieben. Und wenn man schon von dem System Netanyahu spricht, dann ist es Teil des Systems, diese ständige Warnung vor dem Iran. Und in dem Gaza-Krieg jetzt hat er es auch geschafft, endlich aus seiner Sicht die USA mitzunehmen zu einem großen Angriff auf den Iran, auf seine Atomanlagen. Und das ist für Netanyahu ein großer Erfolg, der auch von seinen Anhängern so gesehen wird, aber nicht nur von seinen Anhängern, sondern ja, das ist einer seiner Triumphe in diesem Krieg, wobei es natürlich nicht klar ist, inwieweit die Atomanlagen im Iran tatsächlich zerstört worden sind.
Sie beschreiben die Anführung des Iran als Hauptfeind durch Netanyahu so, als sei das aber eher ein Popanz gewesen. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass Iran für den gesamten Nahen Osten eine Gefahr war, auch durch seine Handlanger, nicht nur durch seine atomaren möglichen Fähigkeiten oder künftigen Fähigkeiten?
Eine Gefahr durchaus. Aber es ist eben immer auch die Frage, wie stellt man diese Gefahr dar und wie stark übertreibt man? Wie ich das schon gesagt habe, also Netanyahu vertrat schon immer die Ansicht, dass der Iran ja, und da kommt die Übertreibung noch hinein, ja nicht nur Israels Existenz bedroht, sondern auch eine Gefahr für die gesamte westliche Welt darstellt. Nicht? Also, dass iranische Raketen bald auch die USA erreichen würden. Das ist ein Warnungsmodus, den er auch schon vorher angewendet hatte im Hinblick auf den sogenannten internationalen Terrorismus oder auch, dass der PLO direkt unterstellt hat. Da verwischt die Grenze zwischen realer Bedrohung und überhöhter Darstellung, die auch schon ein bisschen ins Fiktionale geht.
Wenn ich Sie recht verstehe, dann ist Benjamin Netanyahu nicht, sagen wir mal, der Architekt der israelischen Sicherheitsfixierung, sondern er hat sich quasi opportunistisch vom politischen Klima tragen lassen.
Ja, so ist das. Und das Argument der Sicherheit ist ja eine Konstante in der israelischen Politik. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass Israel tatsächlich lange bedroht war durch die Nachbarstaaten. Aber zumindest ein Teil davon hat sich erledigt mit den Friedensverträgen schon Ende der 70er Jahre mit Ägypten, später dann mit den Palästinensern, also mit dem Oslo-Friedensprozess und dann auch mit dem Friedensvertrag, der kurze Zeit später mit Jordanien abgeschlossen wurde. Also die direkte Bedrohung aus verschiedenen nahen Ländern war damit eigentlich obsolet geworden. Und tatsächlich gab es dann den Faktor Hisbollah im Norden, eine pro-iranische Satellitenorganisation und auch ähnlich, aber nicht identisch mit der Hamas im Gazastreifen und dem Islamischen Dschihad. Das ist eine noch kleinere Organisation, die direkt mit dem Iran verbunden ist. Und diese verbliebenen Gefahrelemente verstand Netanyahu propagandistisch zu überhöhen. Hat das immer wieder getan im Laufe der zwei Jahrzehnte. Damit hat er eigentlich auch schon angefangen, als er Ministerpräsident war in den 90er Jahren.
Aber Herr Kreutorou, Israel hat ja den Nahen Osten nach dem 7. Oktober 23 militärisch zumindest geradezu umgepflügt und die Machtverhältnisse auch verschoben. Iran, haben Sie genannt, ist als Regionalmacht geschwächt. Seine Handlanger sind entkräftet. Könnte man sagen, Benjamin Netanyahu hat nicht nur Israel geprägt, sondern auch den Nahen Osten?
Also wenn man von diesem Krieg spricht, muss man erst einmal bei den horrenden Folgen des von Netanyahu zu einem Vernichtungskrieg gegen die Hamas und die Miliz im Gazastreifen ja, definierten Feldzug erwähnen.
Nicht auch den Anlass? Sie sagen jetzt, ja, man muss ja, die horrenden ja, Schäden, aber den Anlass muss man doch auch erwähnen.
Ja, der Anlass war tatsächlich, hätte wahrscheinlich kein anderer israelischer Ministerpräsident viel anders reagiert. Aber Netanyahu hat ja diesen Anlass genommen, um einen Vernichtungskrieg gegen die Hamas und die anderen Milizen im Gazastreifen zu führen, was er, wie ihm in Israel auch schon vorher vorgeworfen wurde, letztendlich versäumt hatte zu tun, davor. Also, dass der Krieg so stark dann und so zerstörerisch wurde, hängt ja auch mit der Person und mit der Karriere Netanyahus zusammen. Und ob jetzt durch seinen Anspruch, diese sogenannte pro-iranische Achse des Widerstands im Nahen Osten zu brechen, tatsächlich auch erfolgreich geworden ist, das muss man noch abwarten. Also die Houthi-Miliz, die schiitische Houthi-Miliz im Jemen, hatte ja nicht weitgehend ihre Angriffe auf Israel eingestellt, weil sie durch die israelischen Gegenangriffe geschwächt war, sondern es scheint eine eigene Entscheidung gewesen zu sein, weil ja jetzt der Krieg im Gazastreifen anscheinend zu Ende geht. Der Iran ist in keiner Weise geschwächt. Wir wissen noch nicht genau, welche Schäden die israelischen und amerikanischen Angriffe angerichtet haben. Und die Hisbollah im Libanon ist zwar durch die massiven israelischen Bombardements, die auch dort eine sehr zu sehr großen Zerstörungen geführt haben und auch zu vielen zivilen Opfern. Ob sie ja letztendlich langfristig auch geschwächt ist, das wissen wir noch nicht. Sie verfügt immer noch über ein beträchtliches Waffenarsenal. Also dass Netanyahu den Nahen Osten verändert hat, so weit würde ich nicht gehen, sondern es ist eher der Eingriff von US-Präsident Donald Trump, der Netanyahu erstens überhaupt gebremst hatte bei seinem sogenannten Vernichtungskrieg und zweitens anscheinend ja der Überzeugung ist, dass dort ja auch der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern geregelt werden soll, anders als Netanyahu sich das vorgestellt hatte.
Herr Koitorou, ich möchte gerne noch mal weg von der israelischen und von Netanyahus Außenpolitik. Ich möchte mal nach innen gucken. Sie haben sein System als eines oder die wichtigen Bestandteile des Systems Netanyahu haben Sie als Ideologie, Machtwillen und Medienmacht, Medienmanipulation auch beschrieben. Aber gleichzeitig gibt es schwere Korruptionsvorwürfe gegen Benjamin Netanyahu. Es gab viele Proteste, internationale Kritik an ihm. Wie hat er es geschafft, trotzdem politisch zu überleben?
Also wenn wir von dem Korruptionsprozess sprechen, der hat ihm kaum geschadet. Netanyahu versucht im Gegenteil mit einigem Erfolg, also vor allem gegenüber seiner Basis und seinen Anhängern, dieser Prozess als der Versuch, ihn politisch zu verfolgen, darzustellen. Und damit kommt er an bei seinen Anhängern. Und bis jetzt ergeben auch die Anhörungen in diesem Prozess wenig Konkretes.
Welche Folgen hat Netanyahus Regierungsstil oder wie Sie sagen, sein System auf lange Sicht für Israels Demokratie?
Das ist eine wichtige Frage. Also dieser Stil von Netanyahu, möglichst keine Rücksicht auf Regularien zu nehmen, sich eine eigene Machtbasis in der Öffentlichkeit, ein Sektor zu haben, den er direkt beeinflussen kann über soziale Medien, über bestimmte Sender, die ihm gewogen sind. Das beobachten Israelis schon seit langem und sicherlich wird dann sein Nachfolger, den es irgendwann doch sicherlich geben wird, versuchen, dieses Modell nachzuahmen. Und sonst auch geht es bei Netanyahu um den Versuch, die Justiz zu schwächen, als unabhängige Justiz. Und das ist ihm in kleinen Schritten auch schon gelungen. Ein Teil seiner Justizreform ist ja schon umgesetzt worden. Es geht um die Richterwahl. Und jetzt wird auch noch weiter versucht, wichtige Institutionen innerhalb der Justiz auszuhöhlen. Konkret geht es jetzt um die Generalstaatsanwältin, deren Vollmachten aufgeteilt werden sollen. Dieses Bestreben ist jetzt am Anfang, aber es läuft ja schon. Und es schafft letztendlich Präzedenzen, die wahrscheinlich später von anderen Politikern ebenfalls benutzt werden könnten.
Nun ist Netanyahu so ein Solitär, jetzt gar nicht wertend gemeint. Sie haben aber schon von seinem Nachfolger gesprochen. Sehen Sie denn eigentlich jemanden, der ihm nachfolgen könnte?
Im Moment nicht. Also es ist ja auch so, dass er in der eigenen Partei kaum anfechtbar ist. In den letzten 3 internen Wahlrunden im Likud, also nicht chronologisch, aber die letzten, da war noch einer dazwischen, aber diese 3 Wahlgänge, da hat auch niemand mehr gegen ihn kandidiert für den Vorsitz der Partei. Also das ist so ein Phänomen, das wir vielleicht von anderen sogenannten illiberalen Demokratien kennen, wie zum Beispiel Ungarn. Das sind schon Neuigkeiten in der israelischen Politik, die es so vor Netanyahu nicht gegeben hatte, weil die Israelis und die politische Kultur im Lande ist ja eigentlich dafür bekannt, dass Israel eine sehr lebendige Demokratie ist. Aber wenn niemand mehr sich mehr traut, gegen den Parteivorsitzenden anzutreten, ist das dann schon bedenklich und passt nicht richtig in dieses Bild.
Liegt das nicht auch daran, dass gerade die israelische Linke so dauerhaft geschwächt und zerstritten ist? Daran, dass es einfach keine schlagkräftige Opposition gegen dieses System Netanyahu gibt?
Es gibt eine Opposition gegen das System Netanyahu, aber wie Sie schon angedeutet haben, ist sie gespalten in sich und zersplittert sich immer wieder nach den verschiedenen Wahlgängen oder die verschiedenen kleineren Parteien versuchen sich dann zu verbünden. Es gibt dann Wahlbündnisse, aber weil sie das nicht schaffen, Netanyahu zu stürzen, also bis auf ein kleines Intermezzo in den Jahren 21, 22, lösen sich diese Bündnisse wieder auf und dann gibt es wieder eine Fragmentierung der Parteienlandschaft, wie es im Moment auch der Fall ist. Und die Konstante ist dann Netanyahu mit seiner Basis, die mit den schon genannten Methoden versteht, sie für sich zu behalten. Und er hat aber auch in seinem politischen Angebot Themen, die auch ein bestimmtes Spektrum in der rechtsradikalen Szene wie auch bei den Ultraorthodoxen für sie vertretbar sind. Und deshalb schafft er es auch immer wieder eine Koalition mit diesen Parteien der Rechtsextremisten und den Ultraorthodoxen zu bilden. Und momentan ist die Lage in der Hinsicht auch nicht groß verändert.
Also Benjamin Netanyahu, 75 Jahre alt, aber durchaus noch eine Zukunft in der israelischen Politik, weil er fest im Sattel sitzt. Was wird denn sein bleibendes historisches Erbe sein aus Ihrer Sicht?
Wenn es nicht zur Gründung eines palästinensischen Staates kommt, der einigermaßen den Ansprüchen der Palästinenser dann auch angepasst ist, dann wird das sicherlich auch die Errungenschaft Netanyahus gewesen sein, der versucht hatte, eben die Entstehung eines unabhängigen palästinensischen Staates zu verhindern. Für seine Anhänger wird das eine sehr positive Errungenschaft. Und auch seine Selbstdarstellung als Retter der Nation, das wird dann ihm wahrscheinlich auch später anerkannt bei seinen Anhängern. Bei anderen wiederum, bei seinen Kritikern, wird er wahrscheinlich als machtgierige, korrupte, rücksichtslose, trickreiche Person in Erinnerung bleiben.
Herr Keutoğlu, dann zum Schluss, sehen Sie nach Netanyahu eine Chance auf politische Erneuerung in Israel?
Das ist schwer vorauszusagen, weil innerhalb der Likud-Partei wird es bestimmt Politiker geben, die versuchen werden, das System Netanyahu weitgehend, zumindest in ihren Konturen, in seinen Konturen zu behalten. Und an der Ideologie dieser Partei und an der Gesamtkonstellation in der israelischen Parteilandschaft wird sich auch nicht groß ändern. Die Justiz wird wahrscheinlich schon eine andere sein, weil Netanyahu es verstanden hatte, auch schon am obersten Gericht des Landes seine Gewehrsleute zu positionieren. Also einiges wird da schon bleiben, womit dann Politiker, die Gegner des Systems Netanyahu sind, Schwierigkeiten haben werden, es umzubauen.
Vielen Dank, Herr Kreutoru.
Dankeschön.
Im Gespräch mit dem Historiker Josef Kreutoru ging es um den Aufstieg des Benjamin Netanyahu zum prägenden Politiker Israels. Josef Kreutoru hat gerade ein Buch zum, so der Titel, System Netanyahu vorgelegt. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.